wenn ein Orchester, ein Ensemble unterwegs ist, dann sind wir in diesen großen Sälen der Welt, ob das die Carnegie Hall in New York ist oder die Century Hall in Tokio oder Los Angeles, Disney Concert Hall, solche Sachen, messen wir uns mit den Wettbewerbern, mit den anderen großen Orchestern dieser Welt und sind auch sofort in dieser Konkurrenz. Hier in Bamberg sind wir, ja, Platzhirsch. Ja, natürlich, man spielt, wir sind gut, wir sind sehr, sehr gut, aber es gibt keinen Vergleich. Der Bamberger hat jetzt nicht jede Woche ein anderes Orchester vor der Nase, wo man das vergleichen kann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fränkischer Talk. Heute ist Markus Rudolf Axt bei uns, der Intendant der Bamberger Symphoniker. Ich zitiere BR Klassik, ein Eliteorchester, das in einer Provinzstadt zu Hause ist. In Europas Klassikszene ist das ein einzigartiges Phänomen. Das sind große Worte. Im Amt als Intendant sind Sie quasi der Geschäftsführer der Symphoniker und damit der Geschäftsführer des berühmtesten und bedeutendsten Musikensembles in ganz Franken. Und eines der wichtigsten in Bayern und Deutschland. Das kann man, glaube ich, ohne Zweifel so sagen. Die Bamberger Symphoniker sind das einzige Orchester von Weltruf, das nicht in einer großen Metropole beheimatet ist. Herr Axt, wie ist das eigentlich möglich? Wie kann es sein, dass ein Orchester aus einer kleinen Stadt so eine große Bedeutung hat?
Naja, das hat historische Gründe. Ja, zunächst muss ich mal sagen, wir sind ja weder Kleinstadt noch Provinzstadt.
Das sind alles Zitate.
Alle hier in Bamberg. Wir sind keine Großstadt, das trifft es, oder keine Metropole. Das ist es. Wir haben auch lange formuliert an dieser Zustandsbeschreibung oder wie man das so nennt. Und es hat historische Gründe dahingehend, dass wir 1946 hier in Bamberg gegründet worden sind, zum großen Teil aus geflüchteten Musikerinnen und Musikern aus Prag und der Umgebung dort. Das war das frühere Deutsche Philharmonische Orchester in Prag. Und in der weiteren historischen Linie war das eigentlich das Orchester, was damals unter Mozarts Leitung in Prag Don Giovanni aufgeführt hat. Also das ist eine ganz, ganz tolle und lange Geschichte, die so ein bisschen versteckt war und die wir in den letzten Jahren auch nochmal neu formuliert, nochmal neu wiederentdeckt haben. Und dass wir in Bamberg gelandet sind, hat einfach historische oder auch zufällige Gründe, weil natürlich, wir wissen alle hier, Bamberg war fast unzerstört im Krieg. Mhm. Es gab vor allen Dingen Häuser oder Wohnungen oder Zimmer in Wohnungen der Bamberger für diese geflüchteten Menschen, weil das war ja erstmal die Frage, wo kamen die Flüchtlinge hin? Meine Mutter ist auch geflüchtet aus Pommern, ich kenne das also, wie das war. Mhm. Und es gab kein Orchester her, aber eine leerstehende Kirche, diesen Dominikanerbau. Mhm. Daher hat die Stadt sich, glaube ich, ganz gefreut, dass da auf einmal so ein Profiorchester auftauchte.
Jetzt ist es trotzdem nicht selbstverständlich, dass aus diesen Musikern, die ohne Frage herausragender Qualität waren, in Bamberg trotzdem etwas Weltberühmtes geworden ist. Bamberg kann sich ja durchaus messen mit New York, mit London, mit Tokio, also wirklich mit den ganz großen Orchestern dieser Welt. Wie haben Sie das geschafft? Denn nur gut sein reicht ja nicht, wenn man in Oberfranken sitzt.
Man muss in Oberfranken immer ein bisschen besser sein als die anderen. Zwei Sachen. Zum einen hatten wir immer exzellente Dirigenten, Chefdirigenten, aber auch Gastkünstler bei uns. Das fing mit Josef Keilbert an, dem ersten Chefdirigenten, der auch in Prag schon Chefdirigent des Ensembles war. Es geht über alle schillernden Namen der klassischen Musikgeschichte. Eugen Jochum, der über 25 Jahre in verschiedenen Positionen mit diesem Orchester unterwegs war. Dann später natürlich Horst Stein, werden sich einige hier noch dran erinnern. Jonathan Nott, 16 Jahre Chefdirigent. Jakob Ruscher, jetzt schon auch seit 2016 im Amt. Also Sie sehen, es sind diese langen Zeitabschnitte, diese Epochen, die unser Orchester mit Künstlern zusammen verbringt. Wir haben drei Ehrendirigenten im Moment. Mhm. Herbert Blomstedt, Christoph Eschenbach, Manfred Honeck, alle von diesen über 30 Jahre, Blomstedt schon über 40 Jahre mit diesem Orchester unterwegs. Und das prägt und das formt einen Klangkörper. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Finanzierung, weil Exzellenz kostet Geld. Und da hatten die Bamberger Symphoniker von Anfang an das Glück, dass die Stadt Bamberg immer sehr, sehr viel gemacht hat im Rahmen ihrer Möglichkeiten, eben damals auch noch eine Kleinstadt nach dem Krieg mit 30.000 Einwohnern oder so, dass aber auch immer der Bund und später der Freistaat mit und jetzt seit 2004 massiv und hauptsächlich der Freistaat mit der Finanzierung dieses Orchesters wirklich sich beschäftigt und wir auch nicht ohne Grund diesen Ehrentitel Bayerische Staatsphilharmonie bekommen haben. Also wir sind im Prinzip ein Staatsorchester. Wir sind jetzt kein städtisches Orchester, sondern Kulturbotschafter des Freistaats Bayern und natürlich der Bundesrepublik Deutschland. Wir waren schon in den 60er Jahren auch mit den damaligen Bundespräsidenten weltweit unterwegs. So begann diese Tourneegeschichte, weil natürlich Bamberg alleine viel zu klein ist für so ein großes Orchester. Wir können ja hier nicht 100 Konzerte pro Jahr spielen. So viel Publikum gibt es dann auch nicht. Daher waren wir immer unterwegs. Mittlerweile 63 Länder, das 64. kommt nächsten Monat dazu, über 500 Städte, 7500 Konzerte. Insgesamt ist eine tolle Bilanz bisher.
Das sind sehr beeindruckende Zahlen. Lassen Sie uns mal ganz kurz beim Thema Reiseorchester bleiben. Also Sie sind ja, wenn ich das so lapidar sagen darf, so ein bisschen der Außenminister und Repräsentant in andere Länder für die musikalische Konzertkultur. Wie Sie gerade gesagt haben, sowohl für die Bundesrepublik als auch für Bayern. Wenn Sie jetzt auf diese Reisen schauen, was macht diese Reise mit dem Orchester? Wenn ich mir vorstelle, man ist immer wieder unterwegs, man spielt in den ganz großen Konzertsälen der Welt, man ist ständig auf Tour, wenn man so will. Ne? Also es ist ja quasi ein Tourneeorchester fast. Was macht das mit den Musikerinnen und Musikern?
Es hebt die Qualität. Natürlich, wir haben einen wunderbaren Konzertsaal in Bamberg. Das ist Bayerns bester Konzertsaal. Der hat internationales Niveau. Den gibt es seit 1993. Vorher gab es hier, wie gesagt, diesen Dominikanerbau und der war ein Provisorium über 40 bis 50 Jahre. Das war nie wirklich ein toller Saal. Aber trotzdem, wenn ein Orchester, ein Ensemble unterwegs ist, dann sind wir in diesen großen Sälen der Welt, ob das die Carnegie Hall in New York ist oder die Century Hall in Tokio oder Los Angeles, Disney Concert Hall, solche Sachen, messen wir uns mit den Wettbewerbern, mit den anderen großen Orchestern dieser Welt und sind auch sofort in dieser Konkurrenz. Hier in Bamberg sind wir, ja, Platzhirsch. Ja, natürlich, man spielt, wir sind gut, wir sind sehr, sehr gut, aber es gibt keinen Vergleich. Der Bamberger hat jetzt nicht jede Woche ein anderes Orchester vor der Nase, wo man das vergleichen kann. Wenn ich in London spiele, bei den BBC Proms oder in Edinburgh Festival oder beim Luzern Festival, da ist jeden Abend ein anderes Orchester und man ist direkt in dieser Wettbewerbssituation. Da setzt das nochmal ordentlich zusätzlich Adrenalin frei. Da kann man auch zeigen, was man kann. Da helfen auch diese anderen sehr, sehr guten Säle weltweit, um unseren besonderen Klang zu zeigen. Und das hilft schon sehr. Also ich glaube, die Bamberger wären nicht so gut und so exzellent, wie sie sind, wenn sie nur hier spielen würden.
Die Qualität der Musiker, natürlich auch das Zusammenspiel zwischen Musikerinnen und Musikern und den Dirigenten. Aber auch die Räume tragen ja ganz viel dazu bei, wie ein Orchester klingt. Also ja. Ne, wir wissen von den Bayreuther Festspielen zum Beispiel, dass dort die Holzstühle, die wahnsinnig unbequem sind, nicht ausgetauscht werden, weil man so große Angst davor hat, dass die Akustik sich dadurch verändert. Ja, ja. Und auch in Bamberg war es ja so, wenn ich das richtig gelesen habe, dass 1993 der Konzertsaal am Anfang noch gar nicht so gut war, wie er jetzt ist, weil ein Star-Architekt aus Japan, glaube ich, nochmal ordentlich nachgeholfen hat, damit zum Beispiel der Holzboden besser funktioniert fürs Orchester. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Bamberg lebt ja von diesem, also die Symphoniker leben ja auch von diesem Ruf, diesen warmen Klang zu haben, diesen böhmischen Klang, da müssen wir gleich auf jeden Fall noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Wie kann man den in die Elbphilharmonie zum Beispiel übertragen oder in die Carnegie Hall? Denn das sind ja ganz unterschiedliche Architekturen und Akustiken. Wie geht das? Wie kann man das mitnehmen?
Das ist ein guter Punkt, weil gerade die Elbphilharmonie ist ein sehr, sehr guter Saal, aber ein sehr analytischer Saal. Dort hören Sie erstmal alles, und zwar wirklich alles von jedem Platz. Zwar ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wo man sitzt, aber ich höre genau, was die Musiker am fünften Pult der zweiten Geige machen. Ja, also es ist quasi wie so eine Art großes akustisches Brennglas, was da passiert. Mhm. Und das ist erstmal klar, ein bisschen kalt, ein bisschen analytisch. Das, was wir dort versuchen, ist unseren warmen Klang, unseren Bamberger Klang nennen wir ihn mittlerweile, weil böhmisch ist er zum Teil, aber Böhmen ist dann doch einmal über den Berg rüber, sozusagen, dorthin zu transportieren. Und das ist ein Prozess, der ja hauptsächlich unbewusst abläuft in so einer Anspielprobe. Mhm. Weil natürlich sitzen wir nicht da und sagen, wo, wir brauchen jetzt unseren Klang, hört mal, wie bekommen wir das jetzt hin, sondern man sitzt, man spielt, jeder hört auf jeden. Mhm. Auch der Chefdirigent versucht, Balancen auszutarieren. Es wird ein bisschen an der Orchesteraufstellung auf der Bühne auch etwas ausprobiert, vielleicht ein bisschen was verschoben, versetzt. Und es dauert erstaunlicherweise ungefähr nur 15, 20 Minuten, bis wir diesen Klang haben. Mhm. Und man will als Orchester immer das Bestmögliche und das reproduzieren, was man von zu Hause gewohnt ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir so einen akustisch optimierten Konzertsaal in Bamberg haben, weil alle unsere Musikerinnen und Musiker mit dieser Vorstellung unterwegs sind und so lange arbeiten, bis sie diesen wunderbaren, runden, weichen Klang auch andernorts wieder reproduzieren können. Mhm. Ja, also da ist viel, viel Intuition dabei, viel, viel Gefühl. Und auch wenn wir darüber reden im Orchester über den Klang, man kann da nicht wirklich drüber reden. Ja, das ist auch das ist was, was sich im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte in diesem Orchester einfach weiterträgt.
Mhm. Wir versuchen es trotzdem. Die Worte warm, weich und satt sind gefallen. Irgendwo habe ich auch gelesen, etwas von Cognac
Karamell.
Ist auch gefallen, Karamell. Das fand ich total spannend, dass plötzlich Geschmacksrichtungen und Aromen mit einem Klang verbunden werden. Was fühlen Sie, wenn Sie das Orchester spielen hören?
Ich fühle eine Wärme, ich fühle auch dieses Cognac-Karamellige oder manchmal auch dieses Spätburgundrige, wenn wir hier in Franken so ein bisschen unterwegs sind. Also dieses etwas warme, leuchtende, weiche, eher rot, gelb, ocker, karamellfarbige, nicht zu helle, aber angenehme, aber auch ein bisschen vibrierende. Das ist so die Mischung. Mhm. Also ist ein bisschen schwierig zu sagen. Aber wenn man, es gibt ja auch diese Blindhörproben, da wird man von Stereoanlage gesetzt und irgendwas wird aufgelegt und dann muss man das Orchester erkennen oder so. Das ist natürlich ein unfaires Spiel immer. Aber meistens kann ich doch die Bamberger Symphoniker, wenn ich sie im Radio höre, durchaus erkennen. Das sind die Holzbläser, die sind nicht so clean und kühl, wie es bei anderen Orchestern zum Beispiel der Teil ist. Da ist eine Wärme drin, da brennt es ein bisschen im Klang. Spürt man die Lust der Musikerinnen und Musiker, gemeinsam zu musizieren und sowas. Und der warme Streicherklang ist etwas, was man relativ leicht erkennen kann.
Mhm. Also es hat auf jeden Fall einen Wiedererkennungseffekt, das kann man so sagen. Die Symphoniker spielen viel Mahler, viel Bruckner, viel Smetana natürlich, Dvorak. Gibt es Komponisten, Werke, wo Sie sagen, das passt nicht zu den Symphonikern?
Es gibt Komponisten, die wir nicht so oft spielen. Und ich würde nicht sagen, es passt nicht, weil das ist auch unser Kulturauftrag, die gesamte Musikgeschichte abzubilden. Natürlich spielen wir relativ wenig Bach, weil dafür ist unser Orchester eigentlich zu groß. Mozart, Haydn, da geht es los, aber auch Haydn kann unser Orchester wunderbar spielen. Es liegt dann manchmal auch an den Dirigenten. Es gibt natürlich Experten für alte Musik, es gibt Experten auch für zeitgenössische neue Musik, die dann auch anders an diese Partituren, an diese Werke rangehen. Und das ist schon spannend, was dann da passiert, was dann in einer Zusammenarbeit mit dem Orchester erreicht werden kann. Also wir spielen auch wunderbar Stravinsky, wir spielen auch sehr schön neue zeitgenössische Musik.
Mhm. Ja, also auszuschließen ist erstmal nichts.
Nein. Und auch neue Musik ist etwas, was dieses Orchester, glaube ich, gerne schön spielen möchte, also klangschön. Mhm. Ja? Mhm. Und ich glaube, gerade bei neuen Kompositionen, wo wir erstmal als Zuhörer nicht in der Harmonik sofort dabei sind oder in der Form, sondern ist was, wo ich mich erstmal einfinden muss und so, ist es, glaube ich, gut, wenn das Orchester überzeugt und auch auf Klangschönheit bedacht dieses Werk zeigt.
Was ist denn der Publikumsrenner? Also wenn Sie ein Programm machen für die nächste Saison und Sie wissen, diese Konzerte werden definitiv als erstes ausverkauft sein. Gibt es da so Favoriten, auch vielleicht besonders beim Bamberger Publikum?
Es gibt zunächst unsere Dirigenten, also wenn unser Chefdirigent oder die Ehrendirigenten da sind, sind die Konzerte als erstes ausverkauft, egal was gespielt wird. Aber natürlich ist Brahms, ist Dvořák, ist Beethoven, auch immer Bruckner etwas, was sich sehr gut verkauft. Mahler auch, weil wir da eine gute Tradition haben. Mhm. Smetana mit dem Chef, alles böhmische, tschechische. Martinu machen wir im Moment ganz tolle Musik, ja, die wir wiederentdecken. Aber auch, es gibt auch Komponisten, die komischerweise seltener gespielt werden, wie Schumann oder Mendelssohn, also auch eigentlich wunderbare Musik, aber nicht so oft bei uns auf dem Programm. Oder auch Mozart. Hm. Eigentlich müsste man viel mehr Mozart spielen.
Jetzt rattert bei Ihnen schon das Programm für nächstes Jahr. Wie funktioniert das eigentlich überhaupt? Also wenn Sie das Programm erarbeiten, Sie als Intendant, wahrscheinlich mit Herrn Roger zusammen, wie muss ich mir das vorstellen? Sie setzen sich zusammen, fangen an zu brainstormen, jeder bringt Ideen mit. Gibt es feste Bestandteile, wo Sie sagen, das muss sowieso jedes Jahr drin sein? Wie entwickeln Sie so eine Saison?
Wir setzen uns nicht hin und sagen, heute planen wir mal die nächste Saison. Sondern das ist ein Prozess, der sich über Monate oder auch über Jahre hinzieht. Und sich auch entwickelt in dieser Zeit. Also wir beginnen eigentlich immer mit der Planung der Tourneen. Weil da ist der Vorlauf am größten. Diese großen internationalen Tourneen werden 3 bis 4 Jahre vorher vereinbart. Zunächst die Termine, dann aber auch schnell die Programme. Und damit weiß ich schon, was habe ich auf jeden Fall in dieser Saison drin, was wollen wir auch vorher in Bamberg spielen, weil wir immer sagen, die Tour beginnt in Bamberg. Zunächst bekommt das Bamberger Publikum diese Programme und dann fahren wir damit nach Japan oder nach USA. Und gerade wenn es Residenzen sind oder Tourneen mit mehreren Programmen, muss ich das auch vorher gut vorbereiten. Das kann man nicht alles in der Woche vor dem Abflug zusammenstudieren. Das heißt, wenn man sich die Saison dann so anschaut und sieht, oh, da ist so eine Residenz in der Elbphilharmonie mit 3 Programmen, wie wir es jetzt im Januar hatten, dann ist von September bis Dezember tauchen diese Werke schon immer mal wieder hier und dort auf, werden gespielt, geprobt, wieder aufgenommen, bis sie dann wirklich tippitoppi in dieser Reife, auch in einer Besetzung, dass jeder im Orchester das mal mitgespielt hat, weil ich habe ja auch unter Umständen Krankheitsfälle und muss schnell austauschen, dass wir sie dann sozusagen parat haben. Mhm. Das betrifft den Chefdirigenten, der dann natürlich auch eigene Wünsche, eigene Ideen hat, eigene Vorstellungen, immer wieder kommt und sagt, ich habe da ein tolles Werk entdeckt, das müssen wir mal machen. So haben wir zum Beispiel diese Symphonie von Hans Rott entdeckt, die wir dann sehr erfolgreich auf CD aufgenommen haben.
Ganz unbekanntes Stück, ne? Das selbst geübte Musikerinnen und Musiker nicht kannten und dass sie quasi ganz neu entwickelt und wiederentdeckt haben.
Und was wir jetzt auch in die großen Konzertsäle der Welt bringen. Mhm. Und ja, dann kommen Gastdirigenten dazu, Gastdirigentinnen, wo ich meistens auch darauf achte, dass es Programme sind, die zu den Persönlichkeiten passen. Mhm. Und dann soll das Ganze natürlich sehr schön bunt und vielfältig und breit und interessant sein. Also ich möchte unseren Abonnenten hier in Bamberg schon die große Vielfalt anbieten. Mhm. Ja, und so ergibt sich das dann. Und irgendwann guckt man und sagt, was fehlt uns eigentlich nächste Saison? Haben wir ein bisschen zu wenig? Also haben wir schon was von Mozart oder ist es sowas? Oder manchmal gibt es auch Schwerpunkte, Jubiläen, Komponistenjubiläen, die wir zum Teil auch berücksichtigen. Ich bin nicht der Fan von reinen Jubiläumsprogrammen, weil das hört man sich dann auch über, ja, gerade so Beethoven-Jahre oder sowas, wenn man nur noch Beethoven hört, hinten und vorne oder so. Aber ganz ignorieren darf man es auch nicht. Das ist so ein bisschen dann auch so eine Gratwanderung zwischendrin, die man da hat.
Und wenn Sie Gastdirigenten haben, wer macht den Vorschlag, was gespielt wird?
Mal so, mal so. Manchmal kommt ein Gastdirigent und sagt, ich würde gerne dies oder jenes. Und wenn das passt und nicht gerade in der letzten Saison schon gelaufen ist, mache ich das gerne, klar. Manchmal habe ich auch Vorschläge. Manchmal setzt man sich zusammen und brainstormt ein bisschen, überlegt, in welche Richtung soll es gehen. Auch Wünsche der Dirigenten, was Solisten betrifft. Auch das ist so ein Punkt, ich kann nicht eine Saison machen, wo nur Pianisten da sind, nur Klavierkonzerte. Na, da muss auch mal ein Geiger oder eine Cellistin oder ein Sänger auch so. Also es muss auch schön verteilt sein.
Also eigentlich kann man drüber schreiben, die Mischung macht's. Je abwechslungsreicher, desto besser. Haben die Musikerinnen und Musiker auch die Möglichkeit, da sich einzubringen, Vorschläge zu machen oder zu sagen, das war doch damals fantastisch, lasst uns das mal wieder machen? Oder ist das was quasi wirklich auf einer Ebene drüber stattfindet? Weil bei 111 Musikern könnte ich mir vorstellen, dass die Wünsche da recht unterschiedlich sind.
Klar, das kommt aber schon immer wieder mal vor, dass auch aus dem Orchester jemand sagt, ach, wir hatten da ein Stück gespielt, das war so toll, können wir das eigentlich nochmal machen? Das hatten wir zuletzt mit Josef Suk, der Asrael-Symphonie, die auch Jakub Ruscher uns entdecken hat lassen. Und da waren so viele Kollegen aus dem Orchester begeistert hinterher, dass sie wiedergekommen sind und gesagt haben, das möchten wir aber wirklich bitte nochmal spielen. Und dann haben wir das auch wirklich nochmal aufs Programm genommen, haben es auch im Wiener Musikverein gespielt, was ein tolles Erlebnis war und werden es jetzt auch wieder zum Edinburgh Festival mitnehmen. Also auch sowas passiert oder ja, auch Vorschläge für Gastdirigenten aus dem Orchester von Musikern, die sie woanders gehört haben oder erlebt haben. Ja, da sind ja auch viele unterwegs und helfen mal in anderen Orchestern aus. Also man lernt auch andere Künstler kennen und so. Das ist schon ein Austausch, ja.
In Bamberg gehören die Musikerinnen und Musiker der Philharmonie irgendwie zum Stadtbild. Also gerade an Konzertabenden, wenn man in der Altstadt unterwegs ist, sieht man halt einfach Leute mit Instrumentenkoffern an der Regnitz entlang radeln, neben den Gästen, vor denen sie dann wenig später spielen werden. Wenn ich am Bahnhof bin hier in Bamberg, sehe ich fast immer jemanden mit einem Instrumentenkoffer. Welche Rolle spielt eigentlich Bamberg als Standortfaktor dafür, solche fantastischen Musikerinnen und Musiker hierher zu holen? Denn ne, also man könnte ja auch in London oder Tokio leben, entscheidet sich aber für diese sehr malerische Kleinstadt. Was glauben Sie, welche Rolle spielt das?
Das ist eine Kombination aus verschiedenen Faktoren. Zum einen, es ist ein Orchester, ein sehr gutes Orchester, es ist ein Orchester, was auch die Musikerinnen und Musiker gut bezahlt. Wir haben einen eigenen Haustarifvertrag. Dadurch bekommen wir auch Bewerbungen von wirklich Top-Leuten. Es ist die Stadt, das Weltkulturerbe für Menschen, die das lieben. Es gibt auch Großstadtmenschen natürlich. Ja, also wer diesen Trubel der Großstadt braucht oder sagt, ich bin Musiker, aber ich helfe auch sehr gerne in anderen Orchestern aus, weil mir reicht das eigentlich nicht, den Dienst zu machen, der ja eh schon viel genug ist. Aber in Berlin gibt es immer wieder Musiker, die auch untereinander aushelfen woanders oder Solokonzerte spielen oder so. Das ist hier in Bamberg ein bisschen schwierig, weil wir ja doch musikalisch etwas isoliert sind. Die nächsten großen Orchester unserer vergleichbaren Größenordnung sind eben in Frankfurt, München, Leipzig, Dresden, sowas. Aber wer diese Stadt liebt und wer das liebt, in einer etwas kleineren Stadt, in dieser wunderbaren Umgebung zu sein und gleichzeitig ja seinen Beruf wirklich in höchster Qualität ausfüllen zu können, der kommt nach Bamberg.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben Haustarifvertrag und Sie bezahlen gut. Das ist in jeder Branche ein wichtiger Faktor, wenn man gute Leute haben will. Können Sie das irgendwie ein bisschen einordnen? Was verdient ein Musiker, der in einem solchen Orchester spielt?
Ja, der verdient so viel, dass man davon gut leben kann und auch eine Familie ernähren. Also vielleicht sowas wie ein leitender Beamter in der Verwaltung oder so ein stellvertretender Schulleiter, sowas in etwa würde ich sagen. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass ein Musikerleben, ein professionelles Musikerleben auch ein Rieseninvestment beinhaltet. Also gerade bei Streichern, man braucht ein Instrument, das stellen nicht wir, sondern das bringen die Musikerinnen und Musiker mit. Und wenn sie ein vernünftiges, gutes, wertvolles, altes Instrument haben wollen, ja, sind sie mittlerweile im Bereich einer Eigentumswohnung. Ja, das heißt, man muss sich einen Kredit aufnehmen, zahlt das über Jahre oder Jahrzehnte ab. Man hat auch eine lange, lange Ausbildung. Ja? Also um dort in dieser Liga anzukommen, muss ich mit spätestens 5 bis 6 Jahren anfangen, ein Instrument zu lernen und muss das während der ganzen Kindheit nebenbei Stunden nehmen, Studium machen, viel privat auch Geld da bezahlen. Also dieses Investment muss man erstmal gegenrechnen. Und dafür ist es ja eine faire Entlohnung, würde ich sagen.
Und es bringt ja auch Weltruhm.
Und es bringt Weltruhm, also, das ist richtig.
Ist ja jetzt auch ein Job mit einer großen Außenwirkung. Das kann man nicht anders sagen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben da 111 Musikerinnen und Musiker mit Instrumenten, die teilweise den Wert einer Eigentumswohnung haben, stelle ich mir sofort die Frage, wie um alles in der Welt reist man damit um die Welt? Also erstmal ist es ja so, dass Instrumente auch sehr empfindlich sein können, gerade die Holzinstrumente. Temperaturschwankungen und so sind hochproblematisch für Klang. Stelle mir die Versicherungsfrage, wie versichert man eine Geige, die 200.000 Euro wert ist? Und wie fährt man damit mit der Bahn durch Europa? Können Sie da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie sowas funktioniert?
Wir haben spezielle Instrumentenkisten, die ja einfach sehr gut gepolstert, sehr gut isoliert sind auch. Die kommen in LKW. Wir haben einen speziellen LKW, der luftgefedert und klimatisiert ist. Da wird es nicht zu heiß, da wird es nicht zu kalt. Da kann eigentlich wenig passieren. Die schwierigen Punkte sind, wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist, mit dem internationalen Cargo, und dann steht so eine Palette an Instrumentenkisten vielleicht in Südamerika auf dem Flugfeld in der Sonne 8 Stunden. Das ist nicht so ideal. Deswegen haben wir auch immer einen Loadmaster, also einen Lademeister mit dabei auf diesen Instrumententransporten, der sich darum kümmert. Oder auch, dass das nicht im Regen steht. Ja. Luftfeuchtigkeit, das Thema. Also da passiert relativ wenig, Gott sei Dank. Es gibt natürlich eine professionelle Instrumentenversicherung, die alle unsere Instrumente weltweit rund um die Uhr versichert hat. Und wenn da was passiert, wird das ersetzt. Das ist, ja, es soll nichts passieren, weil eine Geige von 1746 kann ich ja nicht so einfach ersetzen. Da kann man natürlich den Wert ersetzen, aber das Instrument ist dann perdu. Deswegen passen wir schon sehr, sehr auf. Und ja, einzelne Musikerinnen und Musiker, die ihr Instrument mitnehmen, auch im Zug und so, das habe ich immer in der Hand oder in der Gepäckablage über mir, da passt man schon auf.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Klar. Sie haben ja seit einigen Jahren die hauseigene Regel, nenne ich es mal, aufgestellt, wann immer es möglich ist, nicht zu fliegen. Wie setzen Sie das um? Wie funktioniert das? Auch mit wieder so einer großen Gruppe.
Na, das funktioniert ganz einfach in der Planung, dass wir sagen, innerhalb Europas, also innerhalb Kerneuropas, Zentraleuropas, versuchen wir mit dem Zug zu fahren, der ja mittlerweile auch klimaneutral fährt, oder auch mit dem Bus. Das ist manchmal gibt es keine guten Zugstrecken, da fahren wir Bus dann. Und wenn ich mich über See bewege, nach USA, nach Japan oder auch nach Südspanien, das funktioniert dann nicht mehr mit dem Zug. Da muss man natürlich fliegen. Also versuchen wir erstens, Direktverbindungen zu nehmen. Zweitens, wenn es die Wahl gibt, auch die Strecken, die weniger CO2-Verbrauch haben. Das hängt an den Flugrouten oder Fluglinien auch. Das kann man sich auch vorher im Internet anschauen und ausrechnen, wo ist der Verbrauch höher. Auch die Frage, was für ein Flugzeug nehme ich. Je größer das Flugzeug ist, desto weniger ist pro Person natürlich der CO2-Ausstoß. Und das wird dann geplant. möglichst klimafreundlich, aber gleichzeitig natürlich auch so, dass die Qualität nicht leidet. Mhm. Ich kann jetzt nicht sagen, wir fahren mit dem Zug nach Barcelona, weil wir nicht fliegen wollen und dann kommt man nach 30 Stunden Zugfahrt dort an, kippt halbtot aus dem Zug und muss abends zur Höchstleistung geben auf der Bühne. Das funktioniert natürlich nicht.
Wie kam es denn dazu überhaupt? Wessen Idee war das?
Das war eine Idee aus dem Orchester. Also ich bin natürlich auch mit diesem Thema im Gespräch und daran sehr interessiert, aber es war wirklich eine Idee, die auch aus dem Orchester unterstützt wurde.
Hat Ihnen das hier Nachteile gebracht? Also gab es Konzerte, die Sie nicht spielen konnten oder wo Sie gesagt haben, da ist die Anreise einfach zu kompliziert, das machen wir jetzt nicht? Oder hat sich eigentlich gar nicht viel verändert?
Nein, es hat sich da nicht viel verändert. Es gibt natürlich Konzerte, die wir ablehnen, weil die Anreise kompliziert ist oder weil man sagt, für ein einzelnes Konzert machen wir das nicht, so eine lange Anreise. Aber das hat jetzt weniger was mit dem Thema zu tun, steige ich ins Flugzeug oder sondern eher mit der Gesamtsituation. Mhm. Aber es ist noch ein bisschen komplizierter geworden, die ganze Planung, weil ich einfach in der Gesamtplanung vorher noch diesen Aspekt auch mit berücksichtigen will und möchte. Mhm. Ja, und wenn wir dann wirklich fliegen, dann bilanzieren wir, wie viel CO2-Ausstoß hat diese Tournee. Und das wird kompensiert von uns freiwillig in Projekten in den Zielländern, in denen wir unterwegs sind. Mhm. Was ich eigentlich eine sehr schöne Idee finde, man kann natürlich auch das Geld an eine dieser Klimakompanies überweisen, Atmosphäre oder sowas, aber das so ein bisschen anonym. Und wir suchen uns immer in den Ländern, in den Zielländern, wo wir sind, ein Projekt, Aufforstungsprojekt oder was anderes, wo wir dann dieses Geld hingeben.
Es gibt schon Nachahmer, ne? Also Sie sind ein gutes Beispiel auch für andere schon, habe ich gesehen.
Ja, wir hatten das gemacht in Gran Canaria beim Canarias Festival und haben dort einen kleinen Palmenhain begonnen zu pflanzen. Und der Festivaldirektor hat gesagt, er möchte es jetzt, dass jedes Orchester, was da kommt, das auch so macht.
Ja, großartig.
Ja.
Dann haben Sie bald einen Wald.
Genau.
Ein Klassikwald sozusagen. Ich würde gerne nochmal eine kleine Kurve drehen, weg von den Reisen hin zu den Dirigenten. Der Name Jakob Ruža ist ja schon mehrfach gefallen jetzt und auch seine Vorgänger, die eine unglaubliche Auswirkung auf die Entwicklung des Orchesters hatten. Und je mehr ich über Sie und über Herrn Ruža gelesen habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, Sie beide bleiben so lange bei diesem Orchester, weil Sie auch zusammenarbeiten. Also es gibt sehr viele sehr lobende Worte übereinander. Also nicht so diese Höflichkeitsfloskeln, die eigentlich jeder immer sagt, wenn jemand einen Vertrag unterschreibt, sondern ich habe das Gefühl, zwischen Ihnen, das funktioniert wirklich richtig gut. Was macht diese Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden aus?
Wir mögen und schätzen uns und wir haben uns, glaube ich, in den letzten 7 Jahren der Zusammenarbeit oder auch fast 10 Jahren, in denen wir uns schon kennen, einfach auch so ein bisschen symbiotisch zusammenentwickelt. Das ist eine sehr, sehr gute Freundschaft mittlerweile. Es ist nicht nur eine berufliche Partnerschaft, sondern eine sehr gute Freundschaft. Wir denken ähnlich, wir haben einen ähnlichen Humor, das hilft auch. Mhm. Und schätzen dieses Orchester sehr, schätzen diese Situation in Bamberg sehr, auch Jakob Ruža, der jetzt nochmal verlängert hat.
Bis 29,
weil dieses Paket, was wir hier in Bamberg ihm anbieten, einfach unschlagbar ist.
Er nannte das Paradies, weil sie ihn, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er, glaube ich, gesagt in einem Interview, es ist deswegen das Paradies für ihn, weil man ihn so viel Kunst machen lässt und ihn quasi nicht mit anderen Dingen belästigt.
Ja.
Was sind das denn für andere Dinge, mit denen Dirigenten woanders belästigt werden?
Na, das geht von finanziellen übers politische bis hin zu Sponsorensuche und so. Oder ja, eben Aufgaben, die schon auch zum Berufsfeld des Chefdirigenten, also des künstlerischen Verantwortlichen dazugehören, wo wir in Bamberg in einer sehr, sehr angenehmen und sehr guten Situation sind.
Weil Sie das machen?
Weil ich das mache, weil wir nicht die großen Probleme haben, wie das zum Beispiel in den USA oder in England der Fall ist, wo dieser Job meiner genauso wie seiner ja sehr, sehr viel mit Einwerben von auch Drittmitteln, Spenden, Sponsoren, Mäzenen und so zu tun hat. Das ist hier ja Gott sei Dank in Deutschland und auch in Bamberg erst recht, auch dank der tollen Finanzierung des Freistaats und der Stadt und des Regierungsbezirks und des Landkreises zusammen. Einfach, wir haben eine stabile Finanzierung, auch weltweit im Vergleich, wenn man das sieht. Das ist auch ein Wettbewerbsvorteil.
Was würden Sie denn sagen, ist Ihr Hauptjob als Intendant?
Also es gibt natürlich, ich habe einen Vertrag, da steht Intendant und Stiftungsvorstand. Mhm. Und das ist die künstlerische und wirtschaftliche Verantwortung für diesen Laden. Das ist relativ einfach, viel mehr steht da nicht drin. Und aber im Prinzip ist es vielleicht, es ist sehr, sehr bunt. Es ist so eine Mischung aus Hausmeister, Handelsvertreter, Außenminister, Feuerwehrmann und noch verschiedenen anderen Jobs. Vielleicht ein bisschen Sommelier auch dabei. Also man hat sehr, sehr viele Aufgaben. Man muss sich kümmern, man muss sich auch um die Wünsche des Publikums natürlich kümmern. Deswegen auch Hausmeister. Ja, ich bin in dieser Konzerthalle. Und, also ich verkaufe ein Erlebnis höchster künstlerischer Qualität. Und bin am Ende dafür verantwortlich, dass dieses Erlebnis außergewöhnlich ist. Weil dafür kommen die Menschen ins Konzert. Dafür bekommen wir auch die Zuschüsse der Politik, der öffentlichen Hand, des Steuerzahlers am Ende, der auch erwartet, dass wir etwas Exzeptionelles leisten. Auch, dass wir einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Wir machen sehr viel Education-Konzerte, Schulkonzerte und so weiter und so fort. Und das Ganze muss natürlich am Ende des Jahres wirtschaftlich so abschließen, dass wir mit einer schwarzen Null dastehen.
Das klingt nicht gerade nach einer kleinen Aufgabe.
Ja.
Was daran macht Ihnen denn am meisten Spaß?
Immer das, wo ich gerade dran bin, ehrlich gesagt. Natürlich macht mir die künstlerische Planung sehr viel Spaß, aber das ist vielleicht 5% der Arbeit. Und es, ja, wenn ich mit Künstlern rede, wenn ich mit Politikern diskutiere, wenn ich unterwegs bin, um neue Dirigenten oder Dirigentinnen zu finden, zu hören, nach Bamberg zu kommen. Das macht mir alles sehr, sehr viel Spaß.
Nicht nur die Dirigenten und Sie sind lange Zeit in Bamberg, vor allem die Musikerinnen und Musiker. Also wer erstmal hier ist, der bleibt auch oft sehr lange. Es gibt viele Leute, die seit Jahrzehnten hier im Orchester sind. Wie bekommen Sie es hin, dass es sich trotzdem weiterentwickelt? Denn oft ist es ja so, ne, so never change a running system, das haben wir schon immer so gemacht. Das würde für ein Orchester ja eine absolute Katastrophe bedeuten, wenn sich nichts verändert. Wie schaffen Sie das?
Na, es darf sich nichts verändern, damit sich alles verändert. Das ist so ein bisschen diese Buddenbrook oder Gattopardo ist das, glaube ich. Also du musst alles verändern, damit die Dinge so bleiben, wie sie sind. Tradition ist sehr, sehr wichtig bei uns. Auch die Klangtradition, auch die Spieltradition. Dieses Orchester hat diesen wiedererkennbaren Klang, weil unsere Musikerinnen und Musiker 30, 35, 40 Jahre dort sind und spielen. Und auch diese Zeit das machen, was sie von ihren Kollegen außenrum und den Vorgängern gelernt haben. Ja, wenn ich alle 10 Jahre ein neues Orchester da habe, dann klingt das auch anders, dann hält sich auch nichts. Gleichzeitig sind wir nicht jetzt nur in der Vergangenheit verhaftet, sondern schauen natürlich in die Zukunft. Auch aktiv mit vielen Musikerinnen und Musikern, die natürlich auch im Leben stehen, Kinder haben, besorgt sind über die weltpolitische Situation, die Umweltsituation und. Also wir sind ja Menschen wie jeder andere auch. Und das spiegelt sich auch in dem wider, was wir machen. Weil wir die Chance haben, etwas zu machen oder mit dem, was wir machen, auch ein Statement zu setzen.
Was für ein Statement?
Na, zum Beispiel ein Statement, dass wir uns um das Klima sorgen und Flüge vermeiden oder kompensieren. Oder das Statement, dass wir auch politisch überlegen, wenn wir international unterwegs sind, wo fahren wir hin und mit welcher Botschaft fahren wir dahin. Also wir waren jetzt eben nicht in China, sondern in Hongkong und Taiwan und Korea.
Großer
also
Unterschied.
Außenrum sozusagen. Oder um den heißen Brei herumgereist. Wir werden sicher auch wieder nach China reisen, aber nur mit einer klaren Botschaft, auch mit einer künstlerischen Botschaft und nur mit einem Veranstalter, wo ich mir sicher bin, dass wir nicht politisch vereinnahmt werden können. Das ist im Moment eine große Diskussion in der Branche und sehr schwierig. Aber gleichzeitig finde ich auch, dass wir als Kulturbotschafter auch das machen müssen. Es hilft nichts, Brücken abzubrechen, sondern wir sind diejenigen, die einen Dialog halten können. Aber man ist ja Diplomat. Man muss immer vorsichtig und als Gratwanderung ausgleichend unterwegs sein.
Wie sieht es mit Russland aus gerade?
Das geht ja im Moment überhaupt nicht.
Also würde ohnehin nicht in Frage kommen. Also
Kriegssituation geht das überhaupt nicht und in der politischen auch nicht. Es gab früher Gespräche, wir hatten mal Konzerte in St. Petersburg und Moskau. In St. Petersburg gibt es tolle Säle, ja. Aber ich glaube, das ist auf längere Zeit einfach kein Thema. Vielleicht, wenn sich die Situation irgendwann mal beruhigt hat, wenn es einen Frieden gibt, wenn es wieder Gespräche, diplomatische Gespräche gibt, dann gerne.
Und die Zusammenarbeit mit russischen Musikerinnen, Dirigenten?
Das ist etwas, was davon unabhängig ist. Es gibt natürlich russische Musiker, Musikerinnen, die sich pro Putin äußern und die nicht mehr eingeladen werden. Ja, aber alle anderen individuellen Künstlerinnen, die sollen jetzt erstmal natürlich nicht in Sippenhaft genommen werden für die Aggression eines Präsidenten, sondern, und da gibt es auch Richtlinien, auch in den internationalen Gremien der Veranstalter und Festivals und Wettbewerbe und so, die sagen, diese einzelnen Musiker, die politisch neutral sind oder auch Opfer dieser Situation sind, sollten wir natürlich weiter unterstützen, weiter engagieren. Wir spielen ja auch weiterhin Tschaikowski und Schostakowitsch und so. Ja? Klar, die können ja auch nichts dafür.
Nee.
Aber ja, das ist schon, man denkt halt auch darüber nach. Mhm. Ja, also ich denke auch über Programme nach. Wir hatten jetzt neulich den zweiten Jahrestag dieses grässlichen Angriffskriegs von Putin. Und da haben wir das Programm, das Konzert eröffnet mit einem Werk eines ukrainischen Komponisten, Edor Tresatsch, der bei uns im Orchester auch Cellist ist. Ein ganz kleines als Erinnerung. Also wir setzen auch politische Statements. Im November hatten wir eigentlich durch Zufall Lahavschani wieder mal zu Gast bei uns. Und zwei Werke auf dem Programm. Das eine war ein Violinkonzert eines israelischen Komponisten, das andere war eine muslimische Komponistin, eine Uraufführung, die hintereinander gespielt wurden. Und es war ein paar Tage nach diesem Angriff.
Nach
dem 7. Oktober. Und auf einmal dachten wir, was für ein irrsinniger Zufall oder was für ein Zusammenspiel, dass wir jetzt diese Musik, ein jüdischer und eine muslimische Komponistin, Seite an Seite spielen. Und auch das haben wir natürlich genutzt, um ein Statement dazu abzugeben, der Völkerverständigung, des Friedens, des Nachdenkens oder der Solidarität. Also man ist nicht mehr nur im luftleeren Raum, man ist auch immer politisch unterwegs mittlerweile.
War Ihnen das klar, als Sie die Richtung eingeschlagen haben, beruflich? Sie haben ja auch für andere Festivals schon vorher gearbeitet, ne? Also es war also Sie sind nicht ins kalte Wasser gesprungen, als Sie nach Bamberg gekommen sind. Sie wussten schon, worauf Sie sich einlassen.
Ja, ja.
Aber war Ihnen diese politische Komponente damals schon so ganz bewusst?
Nein. Das waren auch andere Zeiten.
Mhm.
Das war, das hat sich wirklich in den letzten 5, 6 Jahren sehr gedreht. Auch Corona, ja. Wir sind ja alle da in diese Situation reingerutscht und auf einmal war unsere Arbeitsgrundlage weg und wir fingen dann an, ja auch politische Lobbyarbeit zu leisten und zu sagen, was ist denn, wie wichtig ist denn die Kunst und Kultur für das menschliche Miteinander? Ist sie systemrelevant, um dieses komische Wort nochmal zu zitieren? Und zwischendrin, also im April 2020 saß ich schon in meinem leeren Büro und habe gedacht, was ist denn eigentlich, wenn die Leute das jetzt alle toll finden, mit einem Glas Rotwein vorm Fernseher zu sitzen und irgendwelche Konserven oder Videoaufnahmen oder nur CDs sich anzuhören. Und keiner will mehr ins Konzert, weil es ist ja gefährlich, im Konzert zu sein mit anderen Menschen. Gott sei Dank wissen wir jetzt, dass es genau anders gekommen ist und der Saal ist jetzt voller denn je, weil die Menschen gemerkt haben, was ihnen fehlt. Aber zwischendrin war ich mir da überhaupt nicht sicher darüber.
Ich hätte jetzt gedacht, dass gerade Sie, der ja, glaube ich, rein statistisch deutlich häufiger in Konzerten sitzt als der Durchschnittskonzertbesucher, die Konzertbesucherin, das gar nicht in Frage stellen können, dass ein Konzert immer ein anderes Erlebnis ist als Musik aus der Konserve, wie Sie es so schön gesagt haben. Wo kamen diese Zweifel her? War das einfach so die Gesamtsituation oder weil Sie gesehen haben, ja, man kann ja auch einen Stream machen? Das muss ja auch für die Musiker eine wahnsinnige Veränderung gewesen sein, vor einem leeren Haus zu spielen.
Ja, es war grauenhaft. Also vor einem leeren, dunklen Saal zu spielen und trotzdem alles geben zu wollen und zu müssen und dann ist dieser Schlussakkord und Stille.
Ja,
also das ist ganz, ganz, ganz schrecklich für jemand, der sein ganzes Leben das gelernt hat auf der Bühne und für den Applaus und für den Dialog mit dem Publikum, mit dieser Atmosphäre, die in der Luft ist auch. Und wenn das auf einmal wegfällt, das war schon echt schwierig.
Hat es das Orchester verändert, diese Erfahrung?
Ja.
Wie denn?
Ich glaube schon. Es hat uns gut getan, jetzt rein künstlerisch, auch einige Zeit lang mit diesem großen Abstand, mit diesen 1,50 Meter zu spielen, fürs gemeinsame Hören, weil man dann anders hören muss, auch anders spielen muss, anders gemeinsam agieren muss. Das ist interessant. Ich glaube, hat das Orchester auch als Gruppe weitergebracht, auch wenn wir jetzt wieder zusammen sind, klar. Es hat auch, ich glaube auch, das Orchester hat gemerkt, dass sie mehr gesellschaftliche Verantwortung zeigen wollen. Und auch, dass sie mehr zeigen müssen, was sie eigentlich machen und was für einen Stellenwert das hat. Jeder Einzelne für sich, aber auch als Orchester, als Ensemble, als Kollektiv.
Dennoch machen ja schon seit ganz vielen Jahren CDs, Aufnahmen, einen ganz, ganz wichtigen Teil der Bamberger Symphoniker aus. Also es gibt unendlich viele preisgekrönte Aufnahmen, Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk schon seit vielen Jahren. In meiner persönlichen Wahrnehmung ist die CD immer unwichtiger geworden in den letzten, ich sag mal, 20 Jahren. Ist das in der Klassik anders oder sind CDs eigentlich ein aussterbendes Medium als Tonträger?
Ich glaube, es ist in der Klassik ein bisschen verspätet. Aber ja, es ist deutlich verspätet in Japan, da ist es noch ganz, ganz wichtig, CDs. Also ganz wichtig in Asien, Gesamtasien, auch auf der Tournee, Japan, Korea, China, Taiwan, da werden CDs noch wirklich viel verkauft. In den USA mittlerweile im Klassikbereich werden fast überhaupt keine CDs mehr gekauft. Da kommt das Schallplatten jetzt wieder, also Vinyl in guter Qualität. Da sind wir auch dabei und machen auch wieder mal Schallplattenaufnahmen. Spannendes Projekt. Und ich glaube, die CD ist von einem Handelsobjekt zu einer Art PR-Objekt hat sie sich gewandelt. Also wir brauchen die CD als eine Art klingende Visitenkarte, als Medium, wo man auch mal Programmideen präsentieren kann. Jakub Ruscher macht sehr gerne CDs, wo die Stücke darauf in Beziehung zueinander stehen, eine Geschichte erzählen, ein Konzept haben. Also Konzeptalben nennt sich das in der Branche. Sozusagen ein kleines, gut durchdachtes Konzertprogramm auf einer Scheibe gepresst. Und es ist wichtig für uns, egal in welcher Form jetzt diese Musik verbreitet wird. Und natürlich hat jedes CD-Label, gibt diese Musik auch weiter auf die Streaming-Plattformen, Spotify, iTunes und so weiter, wo sehr, sehr viel gespielt und gehört wird. Also wir sind da drin automatisch durch die CD-Produktion. Und wir bekommen damit die internationale Reichweite, die wir brauchen, um international als Tourneeorchester auch erfolgreich und bekannt zu sein. Ne?
Streaming-Plattformen sind bei gerade klassischen Musikern, glaube ich, so ein, wie soll ich sagen, etwas ambivalent, weil die Qualität der Musik über die Streaming-Plattformen oft erheblich nachlässt. Also ne, bekommt einfach nicht die ganz große Datenmenge. Ja. Das ist niemals vergleichbar mit einer Schallplatte, die auf einer guten Anlage läuft. Und es gibt ja sogar alternative Streaming-Plattformen extra für klassische Musik, weil sich diejenigen, die sich auskennen, halt wirklich über die Tonqualität beklagen. Ist das die Zukunft des klassischen Musikhörens außerhalb eines Konzertsaals?
Ich glaube, die Zukunft wird verschiedene Elemente beinhalten. Das ist zum einen das Streaming über kleine Kopfhörer unterwegs, über das Smartphone, wenn man schnell Musik hören will und wenn die Qualität nicht so relevant ist. Das ist aber auch das Live-Erlebnis weiterhin und viel, viel mehr eben als Reaktion darauf. Und es ist sowas wie eine Vinylplatte, die ich auf einer sehr guten Anlage höre und die mir ein Erlebnis gibt, was sehr nahe an den Konzertbesuch herankommt. Es gibt ja auch Menschen, die können nicht immer ins Konzert kommen, die sind irgendwo unterwegs, kommen nicht weg, wohnen auf dem Land in Südamerika oder sonst so. Mhm. Dafür ist das schon wichtig.
Mhm. Wie hören Sie denn selbst eigentlich Musik?
Ich höre sehr, sehr viel Konzerte. Ja, ich bin pro Jahr, ich weiß es nicht, in 100 oder 150 Konzerten.
Zwei bis dreimal die Woche im Schnitt.
Mhm. Und daher höre ich zu Hause sehr wenig Musik, weil ich auch gern mal einfach Stille um mich habe, abends oder so. Und wenn, dann höre ich sehr bewusst. Also ich habe auch einen guten Schallplattenspieler zu Hause. Ich lege auch gern meine alte Schallplatte auf und höre das dann wirklich sehr, sehr bewusst. Mhm. Oder ich höre im Auto unterwegs oder auf der Bahn CDs oder Musik aus beruflichen Gründen. Wir haben natürlich CDs zugeschickt, Bänder, Demo-Tapes. Man hört sich Stücke an, die wir programmieren wollen. Man hört sich junge Solistinnen an, um zu schauen, ob die interessant sind oder sowas. Mhm. Ja. Aber das kann Genuss hören, das ist Teil des Berufs sozusagen. Mhm.
Und wann können Sie Genuss hören?
Ein bisschen Genuss höre ich immer, wenn ich im Konzert bin, bei den Bamberger Symphoniker natürlich, weil das ist klar, das ist, man schaltet nie ab, ja, das ist eine Situation, wo ich auch die Performance meines Orchesters oder auch die Reaktion des Publikums, das ist ja das Interessante, kontrolliere. Also ich bin immer mit ausgefahrenen Antennen in diesen Konzerten, trotzdem genieße ich das, ja, und wenn es eine Schallplatte ist oder eine CD, dann ist das zu Hause abends in Ruhe im Wohnzimmer. Ja.
Mhm. Können Sie sich an ein besonderes Konzert erinnern? Gibt es irgendein Erlebnis, das in diesen unzähligen Konzerten, in denen Sie gesessen haben, heraussticht, wo Sie sagen, dass den Abend vergesse ich nie?
Uff, das sind zu viele. Das sind, ganz bewegend fand ich unser Konzert bei den Proms mit Smetanas Mein Vaterland. Ja, das war so ein bisschen das Ende oder der Höhepunkt einer langen Geschichte, die eigentlich anfing mit dem Engagement von Jakub Hruscher als Chefdirigent, weil das sein Stück ist sozusagen, auch eines der ersten Stücke, die ich mit ihm gehört habe. Nicht in Bamberg, sondern woanders, als ich ihn gescoutet habe, wie man das so schön sagt. Und was wir dann sehr schnell mit ihm aufgenommen hatten, als auf CD sozusagen als kleine Visitenkarte, um unseren neuen Chefdirigenten vorzustellen. Was wir dann aber auch sehr oft live im Konzert gespielt haben und dann auf eine große Europatournee genommen. Mhm. Baden-Baden und Frankfurt und Hamburg, Elbphilharmonie und Lugano und weiß nicht, Amsterdam und. Und das letzte Konzert kurz vor den Sommerferien war in den BBC Proms in der Royal Albert Hall mit 6.000 Menschen dort drin ausverkauft. Und das war natürlich ein Gänsehaut-Erlebnis ohnegleichen. Und damit sind wir zurückgefahren nach Hause, nach Bamberg und haben in den Tagen danach das Stück auf Schallplatte aufgenommen und zwar im Direktschnittverfahren. Also ohne Schnitte, wirklich mit der alten Schneidemaschine, mit der Lackfolie direkt auf dieses Medium drauf. Und das ging in dem Moment, weil es ist eine Kamikaze-Aktion sozusagen. Mhm. Ja, wenn da 100 Musikerinnen und Musiker diese Stücke spielen sollen und es darf kein Fehler passieren von vorne bis hinten. Und es muss trotzdem natürlich auch noch gut sein, auch musikalisch gut. Und das hat funktioniert, weil wir es so oft gespielt haben, weil wir diesen Erfolg und diese geglückten Momente in den großen Sälen der Welt im Hinterkopf hatten. Mhm. Und das Vertrauen, dass es funktioniert. Mhm. Und daraus ist eine ganz tolle Schallplattenaufnahme entstanden, die mittlerweile ja eigentlich ausverkauft ist. Bei eBay kriegen Sie diese Boxen für 800 bis 900 € mittlerweile. Wow. Aber bei uns im Shop gibt es noch ein paar Exemplare.
Ja, gut zu wissen, alle, die jetzt zuhören. Das ist eine Investition, die sich lohnt. Wie viele Schallplatten haben Sie zu Hause?
200.
Mhm. Haben Sie eine Lieblingsplatte?
Diese Mablast-Platte.
Mablast ist quasi die tschechische Übersetzung von
mein Vaterland.
Genau. Kann ich mir vorstellen. Nachdem man bei der Entwicklung so dabei war, hat man ja eine persönliche Beziehung dann zu diesem Stück. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen über den Nachwuchs sprechen. Und zwar einerseits den Nachwuchs Ihres Publikums. Also ist das ein altes Publikum? Wer kommt nach? Wer gehört zu Ihren Abonnentinnen und Abonnenten? Aber auch über den Nachwuchs in der Musik. Fangen wir mal mit dem Publikum an. Mhm. Wenn ich an einem normalen Konzertabend zu Ihnen komme, in den Konzertsaal, wer sitzt da? Wie ist die Altersstruktur? Wer sind Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer?
Der Schwerpunkt liegt schon bei 50 plus. Mhm. Wobei 50 plus gut ist. Es gibt andere Veranstalter, da ist es 65 plus oder 70 plus. Das ist ein bisschen schwierig. Aber wir haben eine gute Stadtstruktur in Bamberg und wir haben auch sehr, sehr viele interessierte Menschen durch die Struktur dieser Gesellschaft bei uns mit viel akademischen Universität, Leibniz-Institut, Behörden und so weiter, aber auch so Big Players wie Brose oder Bosch mit vielen Ingenieuren, die auch einfach kulturell interessiert sind, hier nach Bamberg ziehen, arbeiten. Die Kinder gehen so langsam aus dem Haus oder werden älter, also man geht auch mal wieder abends raus. Und was habe ich da? Ich habe natürlich ein tolles Theater, klar. Aber man hat auch die Bamberger Symphoniker und die haben eben dieses Weltklasse-Niveau. Also kaufe ich mir ein Abo. Und deswegen, wir haben eine sehr hohe Abonnentenquote. Das ist fast 10% der Bevölkerung. Das ist, glaube ich, Weltrekord. Wenn ich das in New York oder in Tokio sage, fangen die alle immer panisch an zu rechnen. Denken sich, oh Gott, oh Gott. Und wir haben sehr, sehr treue Abonnenten, die dann auch 30, 40 Jahre bei uns bleiben. Aber wir haben auch immer wieder junges Publikum mit drin. Seit letztem Jahr gibt es ein neues Angebot, das heißt U30-Karte, wo jeder Mensch unter 30 Jahren mit dieser sozusagen Mitgliedskarte für alle Konzerte, auch die großen Symphoniekonzerte, für 15 € Tickets kriegt. Auch im Vorverkauf, in allen Preiskategorien. Mhm. Und da habe ich jetzt auf einmal Eltern mit ihren Kindern zusammensitzen. Mhm. Zum Beispiel im 18-Uhr-Konzert, weil dann sind sie trotzdem rechtzeitig im Bett, um am nächsten Früh wieder in die Schule zu gehen. Oder Studentinnen, Studenten damit drin. Wir haben natürlich auch extra Formate für die, aber es mischt sich ein bisschen und das merkt man. Das hören sie auch am Applaus natürlich, wenn da jetzt mal im Saal 50 bis 100 Kids mit drin sind, die das Orchester feiern hinterher. Also wir haben, glaube ich, eine ganz gute Mischung. Und wir machen aber auch sehr viele Konzerte für junge Leute in allen Altersgruppen. Haben das mal vor ein paar Jahren wirklich durchdekliniert und gesagt, jetzt lass uns mal schauen, dass wir für jede Altersgruppe pro Saison mindestens ein Konzert anbieten können oder idealerweise zwei. Also das geht los im Kindergarten mit wirklich Sitzkissenkonzerten für die ganz Kleinen, so ab 3 Ruby Rot. Das ist ein von uns erfundenes eigenes Format mit kleinen süßen Geschichten, mit einem Ensemble auf der Bühne. Dann gibt es Schulkonzerte, Familienkonzerte, Faschingskonzert. Jedes Jahr Faschingssonntag, Karneval der Tiere, das ist schon Kult. Da kommen auch alle verkleidet an und der Saal ist voll. Es gibt dann für die Älteren die Slam-Symphonie, wo wir Poetry Slam mit symphonischen Werken mischen. Seit 10 Jahren mittlerweile sehr erfolgreich. Viele Studierende da auch dabei. Wir probieren jetzt nächste Saison etwas wie Club-Symphonie und Gaming-Symphonie, nennen wir das. Also symphonische Musik mit einem DJ in Richtung Clubmusik laufen zu lassen, das finde ich sehr spannend. Mal sehen, was da passiert. Und ein anderes Konzert ist das eben mit Gaming-Musik. Das ist etwas, ein großer Bereich, Computerspiele, die ja auch wirklich relevante Musik beinhalten, wo auch Musik von Symphonieorchestern teilweise eingespielt wird. Mhm. Wir haben das auch mal gemacht, wir haben für ein Harry Potter Game wirklich die Musik eingespielt, weil diese Spielfirmen sagen, wir wollen die Qualität für unsere Computerspiele so hoch halten, dass wir nicht jetzt eine Musik aus dem Computer generieren, sondern wirklich den Klang eines Orchesters dort haben wollen. Und da gibt es dann von verschiedenen Spielen verschiedene Hits, sage ich mal, die dann in Kontext gesetzt werden. Also ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus, aber ich bin sehr, sehr neugierig. Wir haben da eine Dirigentin aus Irland, die da Spezialistin ist, da auch ein Konzept geschrieben hat, das auch an anderen Orten schon erfolgreich gemacht hat. Und das wird es auch geben. Also immer mal wieder so ein bisschen auch auszuprobieren, wo kommen wir aus unserer kernsymphonischen Kiste so ein bisschen raus und gucken über den Tellerrand und schauen, wo gibt es denn sonst noch Musik oder wen kann ich denn erreichen mit dem, was wir machen.
Und auf der anderen Seite, machen Sie sich Sorgen um den Nachwuchs auf der Bühne?
Ja und nein. Der Nachwuchs, wir bekommen sehr gute und sehr viele Bewerbungen. Weil Bamberg, was wir vorhin gesagt haben, eben auch ein gutes Angebot, ein gutes Pflaster ist für junge Musikerinnen und Musiker. Trotzdem ist die wirklich exzeptionelle Qualität immer noch selten. Wenn wir eine Stelle vakant haben, meistens durch Pensionierung eines Musikers, einer Musikerin, dann wird das ausgeschrieben. Es gibt viele, viele Bewerbungen, ist 100, 150 pro Stelle. Davon werden, und das ist ein Prozess, den das Orchester alleine auch macht, davon werden ungefähr 30 bis 50 eingeladen zu einem Vorspiel in Bamberg. Da sitzt dann das ganze Orchester im Saal und ist quasi die Jury für dieses Vorspiel.
No pressure.
No pressure. Das geht in drei Runden. Erst ein klassisches Solokonzert, dann ein romantisches Solokonzert, also wo man die technischen Fähigkeiten abfragt und die musikalische Exzellenz. Und die dritte Runde sind dann die schwierigsten Orchesterstellen. Also da muss man wirklich alles zeigen, was man kann. Und im Schnitt werden mehr als die Hälfte dieser Probespieler abgebrochen, ohne dass jemand engagiert wird, weil die Qualität einfach nicht reicht. Okay. Weil das Orchester auch grundsätzlich über der eigenen Qualität besetzt. Also es wird niemand eingestellt, der schlechter ist als unsere Leute, die schon hier sind. Was ich toll finde, weil dadurch komme ich weiter und natürlich ist die Konkurrenz bei anderen Orchestern genauso. Und wenn es dann also jemanden gibt, der oder die dieses Probespiel wirklich gewinnt, dann gibt es ein oder anderthalb Jahre Probezeit, die wirklich harte, harte Probezeit sind, wo auch getestet und geprüft wird, wie funktioniert das menschlich, wie funktioniert das im Zusammenspiel, ist das jemand, der oder die mit der Art, wie wir spielen, mit der Art, wie wir den Klang erzeugen, zusammengeht oder auch nicht, ist das jemand, der diese Reiserei aushält. Auch was wir hatten auch schon tolle Musikerinnen und Musiker da, exzellent, die aber einfach Flugangst hatten oder so oder diese Reiserei nicht abkonnten. Da sind wir dann das falsche Orchester, da geht man lieber in ein Opernorchester.
Ja.
Und auch diese Probejahre werden zur Hälfte durchaus nicht bestanden. Und wenn man dann diesen Auswahlprozess wirklich erfolgreich absolviert hat, dann hat man eine unbefristete Stelle bei den Bamberger Symphonikern.
Dann kann man hier alt werden. Schön. Herr Axt, stellen Sie sich vor, das, was Sie das ganze Jahr eigentlich insgesamt tun, nämlich Musik auswählen, dürften Sie für ein Wunschkonzert für einen Abend machen. Also Sie haben freie Auswahl, Dirigent, Musik, Komponist, Sie dürften sich Ihren Abend zusammenstellen. Wie würde ein solches Konzert klingen? Was würde auf dem Programm stehen?
Uff, das ist eine unfaire Frage.
Nee, Sie sollen ganz persönlich antworten.
Ganz persönlich antworten. Ja. Da gibt es verschiedene Ansatzmöglichkeiten. Ich würde natürlich sofort versuchen, nochmal ein Konzert mit Herbert Blomstedt zu bekommen.
96 ist er mittlerweile.
96 ist er, ja. Wir werden seinen 97. gemeinsam mit Ihnen in St. Florian feiern und dort Bruckners 9. spielen. Also, ja, das würde ich auf jeden Fall versuchen. Und mit einem Programm, was er sich auswählt, weil er wählt immer die Programme aus und da haben wir überhaupt nichts mit zu reden und zu sagen, es ist immer grandios, was er macht. Mit Mahler vielleicht, weil er das nie macht und aber auch sehr, sehr gut. Er hat bei uns eine Mahler 9 gemacht und die haben wir auch auf CD aufgenommen und ist ganz, ganz toll. Ich würde aber auch natürlich meinen Lieblingschefdirigenten, den besten der ganzen Welt, nämlich Jakub Ruscha, hierher bitten und würde sagen, mach mal die Werke, die du eigentlich schon immer machen wolltest. Und aber es ging immer nicht aus verschiedenen Gründen, weil das schlecht verkaufbar in Asien ist oder weil das Stück zu groß besetzt für den Ort, wo wir gerade sind oder weil es gerade nicht reinpasst in das andere oder so. Er hat eine ganze Reihe an tollen, spannenden Werken, die wenige kennen, die ich auch nie live gehört habe zum Teil. Ich war jetzt gerade vorgestern in Salzburg und habe ein Programm mit ihm gehört, auch mit ganz spannenden Werken. Martinu, die Fresken von Piero della Francesca. Ein irrsinniges Stück. Ja, also sowas, was man aber nicht, das kann ich nicht auf Tournee geben, weil das ist nichts, was so populär ist, dass es jetzt in Asien oder in den USA verkauft oder so. Und ihm würde ich sagen, mach mal wirklich carte blanche, was du willst. Und das wird sicher hochspannend werden.
Okay, vielleicht hört er zu. Wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann diesen Abend.
Oh ja, nein, dann muss ich das Versprechen einlösen. Ja.
Genau. Herr Ax, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie uns hinter die Kulissen dieses ganz besonderen Orchesters haben blicken lassen. Und eigentlich habe ich noch ungefähr 150 Fragen dazu.
Das machen wir beim nächsten Mal.
Ich glaube, wir müssen eine Fortsetzung machen irgendwann.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Vielen Dank. Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle zwei Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode auf www.fränkischertag.de/podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Unsere Musik hat Konrad Feldra komponiert. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Wenn Sie loblos werden wollen, dann lassen Sie uns gerne eine Bewertung oder eine Rezension in Ihrer Podcast-App da. Wenn Sie Kritik oder Wünsche für einen Podcast-Gast haben, dann schreiben Sie mir an podcast@mgo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.